primary control with critical vehicle function.
Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 133. Mein Name ist Alexander Schotten. Der Titel der heutigen Episode lautet Desinformiere dich und orientiert sich am Buch meines Gastes Jakob Schirmacher. Es freut mich ganz besonders, Jakob zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Denn Jakob Schirmacher ist Referent für Medienbildung und Digitalisierung, Publizist und Gründer der NGO Free Speech Aid. Er beschäftigt sich mit Fragen rund um Meinungsfreiheit, Desinformation und den gesellschaftlichen Folgen digitaler Technologien. In seinen Essays, unter anderem für die Welt, analysiert er kritisch den Umgang von Politik und Medien mit Wahrheit und öffentlicher Debatte. Mit Free Speech Aid setzt er sich für mehr Meinungsfreiheit ein und dafür, wie wir diese in Zeiten von Zensur und Regulierungsdruck schützen können. Und er hat eben auch dieses Buch Desinformiere dich geschrieben, das ich allen Hörern ans Herz lege. Und in dieser Episode sprechen wir über Wahrheit und das vermeintliche Gegenteil der Desinformation. Aber tatsächlich geht es, glaube ich, um die fundamentalere Frage, wie man mit Unsicherheit und mit unterschiedlichen Einschätzungen der Welt umgeht. In diesem Gespräch verhandeln wir hauptsächlich die gesellschaftlich-politische Komponente, aber die wissenschaftliche Dimension ist ebenso offensichtlich und wird auch da und dort von uns angesprochen. Wir beginnen mit der Frage, was eine moderne und offene Gesellschaft überhaupt ausmacht, welche Rolle Individuum und Freiheit spielen und welche zahlreichen Angriffe auf die offene Gesellschaft und die Demokratie wir aktuell erleben. Was sollten wir als Bürger beachten und wie damit in Zukunft umgehen? Kurz noch ein Wort in eigener Sache. Mein Podcast umfasst ein großes Themenfeld, das eines gemein hat. Ich versuche immer einen Bezug zur Vergangenheit herzustellen, nicht so lange der Gegenwart zu verweilen und den Blick immer auch in die Zukunft zu richten. Zeitlosigkeit ist dabei ein Anspruch. Ich versuche mich von aktuellen Themen und News weitgehend fernzuhalten und eine abstraktere oder, wenn Sie so wollen, radikalere Betrachtungsebene zu finden. Mit der ursprünglichen Bedeutung des Wortes radikal, also an die Wurzel gehend. Daher sind die meisten der früheren Episoden in diesem Sinne hochgradig aktuell. Abonnieren Sie doch den Podcast an den Podcast-Player, dann verpassen Sie keine der zukünftigen Folgen und haben außerdem einfachen Zugriff auf die frühen Episoden. Der Podcast ist außerdem kostenfrei und ohne Werbung. Ich würde mich dennoch freuen, wenn Sie mich unterstützen würden. Einerseits, indem Sie den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl bewerten oder, noch besser wäre es, eine Kritik zu schreiben. Und zweitens, mein neues Buch, Hexenmeister oder Zauberlehrling, die Wissensgesellschaften der Krise, erscheint im Oktober und ist etwa auf Amazon bereits vorbestellbar. Folgen Sie gerne auch dem Link in den Shownotes. Damit genug der Vorrede zum wichtigen Gespräch mit Jakob Schirmacher. Hallo, Jakob Schirmacher, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für ein Gespräch.
Ja, na klar, ich freue mich dabei zu sein, auf jeden Fall.
Ich habe ja auch noch dein Buch zuvor gelesen, Desinformiere dich. Ich glaube, da werden wir sicherlich auch noch zu den Themen des Buches kommen. Und das Buch ist einerseits natürlich, empfehle ich es unbedingt zu lesen. Auf der anderen Seite wird es, glaube ich, das Gespräch auch da und dort sicherlich ja, informieren oder leiten. Ich würde vielleicht aber gerne mit einer grundsätzlichen Frage anfangen, weil wir Desinformation und die Frage vielleicht auch, wie wir in Gesellschaft mit unterschiedlichen Ansichten umgehen, Meinungsfreiheit. Und ich hätte vielleicht gerne mal mit einer Frage begonnen, was wir eigentlich oder was du eigentlich unter einer offenen Gesellschaft oder einer modernen Gesellschaft verstehst.
Also grundsätzlich verstehe ich unter einer offenen Gesellschaft eine liberale Demokratie. Und ich verstehe unter einer offenen Gesellschaft vor allem eine Gesellschaft, in der das Individuum, glaube ich, mal so an erster Stelle steht tatsächlich und auch die Freiheitsrechte, die jedes Individuum mit sich bringt, an erster Stelle stehen. Ich finde, eine offene Gesellschaft prägt es aus, dass sie unterschiedlich ist, dass sie Facetten hat, dass sie jegliches politisches Couleur sozusagen in sich trägt, dass sie offenen Diskurs ermöglicht und auch eigentlich, ja, ich glaube sogar, ist eine Bedingung für eine offene Gesellschaft. Ja, also eine Gesellschaft, die sich auch gern streiten darf, aber auch eine Gesellschaft, die ja, sich vor allem auch in ihren Unterschieden zueinander ja begegnen kann. So würde ich das mal jetzt kurz aus dem Stegreif sagen.
Dem liegt doch, so würde ich denken, eine sehr grundsätzliche Erkenntnis zugrunde, nämlich eigentlich eine banale Erkenntnis, oder? Dass niemand, kein Mensch jedenfalls, den direkten Zugang zur Wahrheit hat. Und plus vielleicht noch eine zweite Sache, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Leben oder von der Welt haben, unterschiedliche Entscheidungen für sich selber treffen wollen. Und wenn ich diese beiden Dinge mal annehme, würdest du den beiden einmal zustimmen?
Ja, absolut, absolut.
Also ich glaube auch, dem würden die meisten Menschen zustimmen. Aber wenn wir diesen beiden Dingen einmal zustimmen, dann stellt sich schon die Frage, ja, wenn dem so ist und wenn wir annehmen, dass niemand den Zugang zur Wahrheit hat, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als das zu verhandeln, das auszudiskutieren, was es unterschiedliche Meinungen gibt.
Absolut, ja. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube, man muss da auch total differenzieren, über welche Wahrheit wir jetzt eigentlich sprechen. Ne? Wenn wir uns jetzt mal, sag ich mal, die Wissenschaftsgeschichte anschauen und wie dort über Wahrheit gestritten wird und auch die alte Philosophiegeschichte, dann sehen wir schnell, dass Wahrheit natürlich in verschiedenen Kontexten auch was Unterschiedliches meint. Ne? Also ich kann in einem experimentellen Aufbau, kann ich tatsächlich wahre Aussagen treffen, in denen ich sozusagen so empirische Überprüfbarkeit herstelle, dass ich sagen kann, okay, wenn das, dann trifft das ein. Das kann dann mein Gegenüber auch ausprobieren und wenn er dann zu dem gleichen Ergebnis kommt und vielleicht auch noch andere zu den gleichen Ergebnissen kommen, dann können wir uns darauf einigen, okay, das ist vielleicht sogar was Wahrhaftiges, das ist eine wahre Aussage. Ich glaube, grundsätzlich komplizierter wird es, wenn wir so auf die subjektive Ebene hinuntertauchen, vor allem auf die individuelle Ebene, die uns als Person und als Menschen ausmachen. Weil da ist Wahrheit plötzlich was ganz anderes, ja. Da ist Wahrheit sehr dehnbar, Wahrheit kann ganz viel sein. Das sehen wir auch in ganz normalen Tätigkeiten, wie beispielsweise Religion. Ja, in der Religion haben wir weltweit unterschiedliche Auffassungen davon, was eine wahrhafte Welt ausmacht, wer der richtige Gott ist und so weiter und so fort. Und ich finde, wenn wir uns verschiedene gesellschaftlichen Schichten anschauen, dann ist Wahrheit hier eigentlich immer ein Begriff oder ein, ja, also ich meine, ein Inhalt, der konstant in Aushandlungen eigentlich nur existieren kann. Und ich glaube, vor allem auch eine absolute Wahrheit gibt es nur in den seltensten Fällen.
Ich würde da vielleicht ganz gern ein klein wenig widersprechen, nämlich widersprechen im ersten Punkt interessanterweise. Mhm. Ich bin von meiner Ausbildung sozusagen Chemiker, ich habe Chemie studiert. Mhm. Und eine Sache, die mir in den Labors relativ früh klar geworden ist, und das ist aber in Wahrheit eine wissenschaftstheoretisch äußerst spannende Erkenntnis, nämlich die Idee, dass man sozusagen im Labor ein Experiment macht und dann ist das reproduzierbar und dann entspricht das halt dem, was wir jetzt als Wahrheit finden, stellt sich in der interessanterweise in der Praxis in den allermeisten nicht-trivialen Fällen als nicht so einfach dar. Also was mir im Chemielabor sehr früh aufgefallen ist, ist zum Beispiel, man macht ein Experiment, wo man irgendwelche physikalisch-chemischen Parameter einer Substanz misst, okay, mhm, mit Messgeräten. Oder man synthetisiert eine organische Substanz nach einer bestimmten Vorschrift und man stellt auf einmal fest, das funktioniert nicht richtig. Oder man bekommt andere Ergebnisse als zum Beispiel im Chemikerlexikon, im Referenzbuch steht. Mhm. Und an der Stelle kommt man dann zu der Erkenntnis, Moment mal, jetzt habe ich gerade eine Synthese gemacht, gehe ich zum Assistenten, sage, ich kriege nicht die Ausbeute, bei mir funktioniert das, ja, da muss man da ein bisschen variieren und da ein bisschen Fingergespitzengefühl. Da werden wir, stellen wir fest, Moment mal, es ist auch so, dass es Physiker gibt, die als gute Experimentatoren bekannt sind und andere, die als Theoretiker bekannt sind. Also kurz gesagt, wie kann das sein, dass es so wird, dass wir einen guten Experimentator gibt? Was macht den zum guten Experimentator und mich nicht? Weißt du, was ich meine? Also selbst bei Dingen, die eigentlich objektiv scheinen, gibt es eine Menge von graduellen Abstufungen.
Ja, nee, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Also ich glaube, wir können uns nur so auch so in etwa irgendwie begegnen. Ne? Also ich glaube schon, da haben Sie vollkommen recht, dass wir auch immer wieder erkennen, und ich meine auch alte wissenschaftliche Theorien, die vor 10 Jahren noch gültig waren, ja auch immer wieder widerlegt werden und immer wieder auch neue Erkenntnisse herauskommen, die uns zeigen, okay, das, was wir mal für felsenfest geglaubt haben oder was wir auch empirisch irgendwie bewiesen haben, wird dann durch andere Erkenntnisse teilweise revidiert. Oder eben auch, wie Sie jetzt beschrieben haben, in solchen Fällen ist die Reproduzierbarkeit natürlich von solchen Experimenten natürlich auch nicht immer gegeben. Und da stellt sich natürlich auch grundsätzlich die Frage, inwiefern ja konservative Wissenschaften daran auch ein Interesse haben, natürlich bestimmte Erkenntnisse, sag ich mal, zu bewahren. Ne? Und ja, da müsste auch mehr Streit passieren tatsächlich.
Ja, es gibt ja das alte Zitat, das Max Planck zugeschrieben wird, dem wesentlichen Physiker des beginnenden 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, eine neue Erkenntnis setzt sich nicht dadurch durch, dass man die anderen Wissenschaftler überzeugt, sondern dass die letzten Vertreter der Alten versterben. Also das sind die Themen des Konservativen. Ja, ja. Aber gehen wir es vielleicht von der Physik und so weiter weg, weil wir wollen ja eigentlich eher über Gesellschaft sprechen. Und da gibt es also diesen Begriff der Desinformation, den du ja auch in deinem Buch analysierst. Und ich muss sagen, ich bin über den Begriff der Desinformation in den letzten Jahren äußerst verwirrt, weil ich nicht verstehe, wofür wir diesen Begriff brauchen. Weil meiner Ansicht nach gibt es Begriffe wie Irrtum, also ich habe mich geirrt. Es gibt den Begriff der Propaganda schon seit ewigen Zeiten. Wenn ich mich bemühe, meine Meinung jemand anderen sozusagen zu verkaufen, vielleicht auch mit illegitimen Mitteln. Und Lüge. Lüge heißt, ich sage etwas, von dem ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich behaupte es. Okay, das wäre mein naiver Zugang. Wofür brauche ich den Begriff der Desinformation?
Ja, das ist eine Frage, die ich mich tatsächlich auch immer wieder stelle, ne? Weil der Begriff Desinformation meint ja im Prinzip eigentlich nichts anderes, als dass es hier um eine falsche Tatsachenbehauptung geht. Ja, also das ist quasi im Prinzip die Fehlinformation. Aber der große Unterschied ist, dass sich bei der Desinformation um eine bewusste Täuschungsabsicht handelt. Das heißt, der Sender dieser Information, also dieser falschen Tatsachenbehauptung, hat sozusagen das Ziel, bewusst zu täuschen. Das heißt, ein Desinformant, der will sozusagen täuschen mit falschen Tatsachenbehauptungen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Begriff ja eigentlich sehr, sehr dehnbar ist, ja, weil da haben wir ja gerade schon zu Anfang drüber gesprochen, wenn wir über Termini reden, die sozusagen so ein Wahrheitsgehalt beschreiben wollen, in dem Fall eben die falsche Tatsachenbehauptung, dann muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, okay, wie kann man das überhaupt messen, dass jetzt etwas erstmal eine falsche Tatsachenbehauptung ist? Das heißt, wer bestimmt das? Insofern ist das schon mal an sich auch bei der Fehlinformation ein Begriff, der natürlich absolute politische Sprengkraft hat, ne, vor allem bei gesellschaftspolitischen Themen. Und darüber hinaus, wie kann ich denn die Motivation vom Sender tatsächlich nachweisen? Also die bewusste Täuschungsabsicht. Das haben wir jetzt in den aktuellen Diskursen immer wieder erlebt, dass Leuten die Verbreitung von Desinformationen vorgeworfen werden, aber schlussendlich haben sie nur einen Post auf Twitter, also oder X, heißt es ja heute, geteilt, ja. Und da ist natürlich die Frage, okay, inwiefern glaubt diese Person diese Information vielleicht überhaupt, ja? Steckt da eine bewusste Täuschungsabsicht dahinter? Und darüber hinaus, wie messe ich überhaupt, ob sich das hier um eine falsche Tatsachenbehauptung handelt? Deswegen finde ich diesen Begriff relativ schwer zu definieren, weil er halt auch sehr, sehr viele verschiedene Deutungen hat. Ja, der Begriff ist ein alter Begriff. Er begleitet uns nicht erst seit gestern, aber er lebt jetzt quasi so ein bisschen seine Renaissance, würde ich sagen, so seit Donald Trump und dem Brexit.
Das heißt, für mich würde ich sozusagen aufdrängen, dass wir es eigentlich mehr mit einem Machtspiel oder einem Versuch von einem Machtspiel zu tun haben, als mit der tatsächlichen, dem ehrlichen Versuch, Dinge einzuordnen. Du zitierst in deinem Buch oder du schreibst zwei Dinge. Das eine, was du schon gesagt hast, wer entscheidet eigentlich, was Desinformation ist? Jetzt sind wir wieder bei derselben Frage. Wer ist der übergeordnete Schiedsrichter, der jetzt weiß, was wahr ist. Ne? Und das zweite ist, du sagst, Elias Canetti in Masse und Macht diagnostiziert, wenn ein Begriff zu viele Deutungsvarianten hat, kann er politisch umso leichter instrumentalisiert werden. Also ist das vielleicht auch der Versuch, quasi eine sprachliche Verwirrung zu stiften?
Total. Also ich glaube, wir lernen hier in Europa doch eigentlich immer gerne von den Amerikanern, was so eine Sache angeht. Ich meine, Donald Trump hat, sag ich mal, als er 2016 US-Präsident geworden ist, so ein Begriff, der dem sehr ähnlich ist und eigentlich das Gleiche meint, so ein bisschen in die Schlagzeilen gebracht, und zwar den der Fake News. Ja, und das war plötzlich so ein Totschlaghammer, den ich quasi eigentlich, ja, jedes Argument, was mir so meine Konkurrenz oder die Opposition gegenüberstellt, eigentlich delegitimieren kann. Ja, und Desinformation ist eigentlich nichts anderes als Fake News, nur in so ein bisschen akademisch klingenden Gewand. Und ich finde schon, es ist absolut ein Herrschaftsinstrument, natürlich, weil wenn wir sehen, welche Maßnahmen ergriffen werden, um Desinformationen sozusagen einzudämmen, dann sehen wir, dass die natürlich immer von top to down sind, also sozusagen ja eigentlich von Staaten oder jetzt auch von der EU global eigentlich in etlichen Ländern Gesetze verabschiedet werden, die den Umgang mit Desinformationen hart einschränken sollen oder sogar auch bestrafen. Ja, also da sehen wir schon, dass quasi eine gewisse Form von Informationsregulation stattfindet unter dem Deckmantel der Desinformationsbekämpfung. Und natürlich kann man sich da grundsätzlich die Frage stellen, okay, wenn hier so etwas Schwammiges wie die Desinformation tatsächlich ja, sag ich mal, eingedämmt werden soll, was steckt dahinter? Also welches Interesse steckt dahinter? Ne? Und da kann man sich schon auch die Frage stellen, okay, gibt es da nicht vielleicht auch einen Hebel, den, sag ich mal, Machthabende nutzen können in diesem Fall, um unliebige Meinungen oder Stimmen, die sie vielleicht delegitimieren, zu unterdrücken, ja, wenn man es ganz hart ausdrückt.
Wenn ich das vielleicht pointiert formulieren würde, könnte man vielleicht sagen, der Versuch, Desinformation zu vermeiden oder zu unterdrücken, ist selbst eine Form von Metadesinformation irgendwie. Im Sinne von, es ist eigentlich ein Machtspiel. Ich möchte eigentlich, dass meine Seite gewinnt. Weil, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe und sage, boah, schau mal in dieses Internet und was da alles geredet wird und was da alles an Desinformation, du willst doch auch, dass Desinformation irgendwie unterdrückt wird. Und so, wenn man nicht lange nachdenkt, dann muss man sagen, ja, sicherlich, ich möchte nicht desinformiert werden. Wenn man, ja, natürlich ein Impuls vielleicht, nicht? Aber dann der nächste Schritt ist, okay, aber wer unterdrückt das jetzt? Oder wer verhindert das jetzt? Sonst kommen wir vielleicht auch dann zu Digital Service Act und diesen Dingen. Das heißt, ich brauche dann sofort irgendeine Instanz, die eine staatliche oder überstaatliche Instanz sein muss.
Ja.
Und die dann letztendlich das tut. Aber woher weiß ich dann, dass die das tun, was im Sinne der Menschen ist? Vielleicht können wir doch mal was sagen, was da so an Aktivitäten gerade im Gange sind.
Ja, also es passiert einiges, auch schon seit einigen Jahren. Also dass der Umbau, sage ich mal in Anführungszeichen, unserer Informationslandschaft ist schon lange im Gange. Ich meine, wir alle wissen, dass die EU und vor allem auch Deutschland voraus die Disziplin der Regulation professionalisiert haben. Und tatsächlich hat sich hier, wie du schon richtig gesagt hast, sozusagen der Digital Service Act etabliert, ja, das Internet in nie gekannten Maße sozusagen versuchen will zu regulieren. Aber dem voraus ging natürlich was ganz anderes, und zwar das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das made in Germany war. Ja, also das heißt, die ganze Regulierung, die wir heute sehen, ist eigentlich ein deutsches Produkt. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass die Form des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes global, vor allem auch in totalitären Staaten, eigentlich 1:1 kopiert wird. Wir erinnern uns, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war dafür zuständig, Hate Speech im Internet zu ahnden. Das heißt, wenn eine Plattform bestimmten Hass im Netz nicht binnen von 24 Stunden gelöscht hat, dann konnte man sozusagen gegen die Plattform vorgehen. Und was viele Kritiker damals auch zu guter Recht kritisiert haben, war, dass solche Plattformen natürlich sowas nicht händisch machen. Da ist kein Moderator, der das irgendwie analysiert und sich anguckt, okay, das ist jetzt Hate Speech, das lösche ich, sondern das sind meistens AI-Operatoren, die im Hintergrund agieren. Das heißt, was folgt daraus, ist dann in der Regel so eine Form von Overblocking. Also ich lösche als Plattform lieber zu viel, damit ich irgendwie nicht Strafzahlungen zahlen muss. Und die Folge daraus ist, dass natürlich auch dann unter den Löschungen Satire fällt, zugespitzte Kommentare, pointierte Kommentare, Kommentare, die vielleicht einfach nur bestimmte Quellen zitieren. Ne, weil KI kann jetzt nicht davon unterscheiden, ob jemand jetzt satirisch kommentiert oder tatsächlich hasserfüllt sich ausdrückt. Ja. Und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat sich tatsächlich so ein bisschen als Blaupause entwickelt für den Digital Service Act. Und der Digital Service Act geht einfach nochmal so einen Zacken weiter. Die hat verschiedene Paragraphen in sich, die es ermöglichen, sag ich mal, Plattformen proaktiv zu zwingen. Also was heißt zu zwingen? Aber natürlich, ich glaube, 6-9% des jährlichen Revenues in Strafe zu sehen, wenn man nicht proaktiv gegen Desinformationen vorgeht oder gegen Hate Speech. Das heißt, was die EU gemacht hat, ist quasi die Plattform zu so einem, ja, quasi outgesourcten Zensoren zu machen. Das heißt, die EU muss da gar nicht viel machen, sondern gibt einfach nur den Auftrag weiter, ey, wir haben hier Wahlen in Frankreich, wir haben hier Wahlen, Europawahlen, da können jetzt Desinformationen auf uns zukommen. Ihr müsst hier proaktiv gegen vorgehen. Ja, und die Plattformen, weil die natürlich keinen Bock haben, irgendwelche Strafzahlungen zu zahlen, löschen dann lieber mehr als weniger. Ja, und da ist ein Instrument entstanden in der EU, aber auch eigentlich global, wenn man sich in anderen Staaten anguckt, dass es eigentlich ermöglicht, ja, Staaten die Möglichkeit gibt, sag ich mal, Einfluss auf die Dinge, die wir im Netz besprechen, zu nehmen, ohne direkt Einfluss darauf zu nehmen. Also es ist so ein bisschen eine indirekte Zensur, wenn man so will. Damit behalten sie so ein bisschen das weiße Gewand. Ne? Aber tatsächlich die Vorgaben, was als Desinformation gesehen wird oder was kritisch zu beleuchten ist, die kommen natürlich dann auch von der EU-Kommission oder von den einzelnen Parlamenten.
Was mich jetzt sozusagen auf zwei Dinge bringt, die du gesagt hast. Das erste ist, du hast den Begriff des Hate Speech oder der Hassrede, wie man gebracht. Ich glaube, wir werden auf das später noch zurückkommen, was eigentlich Meinungsfreiheit ist. Aber auch das ist ja vielleicht etwas, was viele nicht gerne hören. Aber Hate Speech ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ich darf jemanden hassen. Ich darf das auch ausdrücken zu einem gewissen Maß. Ich darf jetzt jemanden nicht persönlich beleidigen und so weiter. Dann gibt es Grenzen. Aber Hate Speech scheint mir ja wieder so ein Begriff zu sein wie Desinformation, der so ein Gummiparagraf, wie man das gerne sagt, ist, ne? Wo ich dann einfach das unterordne, wenn jemand meine Klimapolitik kritisch betrachtet, ist das Hassrede, was auch immer, oder wie. Also wer entscheidet dann, was Hassrede ist, nicht? Und das Zweite, was eben damit zustande kommt, ist, wir bauen mehr und mehr Regulatoren und Systeme hier auf, die ja häufig mit irgendeiner Krise oder mit krisenartigen Phänomenen argumentieren. Also zum Beispiel, du hast das Beispiel der Wahl gebracht. Da ist eine Wahl und die wird manipuliert von den Russen, von wem immer, ja. Und also Krise, nicht? Und im Rahmen der Krise wird dann irgendwas installiert. Und da gibt's dann, das schreibst du auch im Buch, die Erfahrung zeigt, dass Gesetze und Verordnungen selten wieder abgeschafft werden, sobald die Machtstrukturen einmal gefesselt sind. Ich glaube, das ist genau der Punkt, den man nie vergessen darf. Es beginnt oft mit der Krise und dann wird es aber nie wieder abgeschafft.
Total. Also ich meine, wir können uns die letzten 25 Jahre anschauen. Ja, da sehen wir das doch kontinuierlich. Ich glaube, jede Krise bringt sozusagen neue Transformationsprozesse mit sich und auch vor allem, sag ich mal, so eine kleine Hintertür für den Staat, ein bisschen repressivere Maßnahmen zu ergreifen, ein bisschen mehr in Kontext zur Überwachung zu gehen. Ja, ich meine, so, wir erinnern uns an den 11. September, da wurde plötzlich Terrorismus ja zu so einer weltweiten Bedrohung erklärt. Und aus Angst, und ich glaube, das passiert am leichtesten, ist es tatsächlich über Angst zu gehen. Durch diese Angst, die durch diese Anschläge damals ausgelöst worden sind, konnten Staaten leichter bei der Gesellschaft durchbringen, zu sagen, ey, okay, wir müssen so ein bisschen mehr Überwachungsstrukturen haben und vielleicht verabschieden wir hier dieses eine Gesetz oder dieses andere Gesetz, um euch besser zu schützen vor dem Terror. Ja, das hat sich dann über die Jahre verändert natürlich. Was wir jetzt erleben, ist, dass beispielsweise Kinderschutz funktioniert auch immer super gut. Ja, also wir müssen ja die Kinder im Social Net schützen. Deswegen bauen wir so Dinge wie die Chatkontrolle oder auch jetzt ganz ideellerweise vor einigen Jahren die Pandemie, die natürlich absolut über Angst funktioniert hat, ja. Also Grundrechte, Einschränkungen etc. wurden hingenommen aus Angst einer sich weiter ausbreitenden Pandemie. Und da muss man immer kritisch die Überlegung oder auch die Fragen stellen, okay, inwiefern sind diese Einschränkungen oder diese neuen Gesetze, die jetzt verabschiedet werden, temporär und inwiefern werden sie eigentlich als Dauerparagraphen integriert? So, und die Tendenz ist eher, wenn ein Staat was integriert hat, was ihm zugutekommt und was ihm die Möglichkeit gibt, vielleicht in gewissem Maße besser zu überwachen, den Diskurs besser zu steuern, dann gibt das ungern auf. Ja, und ja.
Beziehungsweise, was mir da einfällt, temporär ist das eine oder das andere, ist die Maßnahme angemessen, weil ich bin ein großer Freund von Tom Sowell und was Tom Sowell immer sagt ist, viele dieser Leute denken mit einer Intention und mit dem Ende im Sinn, dass wir machen das, um etwas zu erreichen, aber sie prüfen dann nie, ob das auch wirklich erreicht ist, beziehungsweise was denn die Seiteneffekte der Maßnahme sind. Und du hast zwei Beispiele gebracht, die Pandemie und Kinderschutz, und natürlich in einer Pandemie, in einer kritischen Situation oder auch wenn es um Kindermissbrauch geht, das ist natürlich ein ganz heikler Fall und man möchte natürlich Kinder schützen. Aber gleichzeitig ist da natürlich sehr häufig auch die Argumentation dann so, dass man schon das Gefühl hat, die ist perfide, weil sie dann so aufgezogen wird wie, wenn ich jetzt aber für die Meinungsfreiheit bin, dann wäre ich quasi ins Lager der Kinderschänder gesteckt oder ins Lager der, du willst da deine Oma umbringen oder sowas, nicht? Also, das wird dann ganz schwierig von der Argumentation.
Ja, und genau das ist ja das Instrument. So funktioniert zum Beispiel auch Cancel Culture, wenn man so will, ja. Weil wir sozusagen nicht mal mehr Gesetze brauchen, die sagen, oh, das ist erlaubt oder das ist verboten. Wir schaffen ein soziales Klima, das auf bestimmte Fragen dermaßen emotional reagiert, dass wenn man dann sagt, okay, aber ist das denn gerechtfertigt? Sollen wir das machen oder nicht? Genau, plötzlich in so eine Ecke geschoben wird. Und da wollen die wenigsten rein und deswegen sagt man lieber nichts.
was hier so passiert, was du angedeutet hast und was ich persönlich auch mit großer Angst eigentlich beobachte, möchte ich fast sagen, ist die ständige Zunahme an oder die ständige stärkere Übergabe an Macht an staatliche oder überstaatliche Organisationen. Und es ist immer im kleinen Schritt immer, da geht es um Kinder, da geht es um das, da geht es um das, es ist immer argumentierbar, aber es ist einfach, wir haben vorher die offene Gesellschaft gesprochen, nicht? Und viele werden wissen, die offene Gesellschaft ist ein Begriff, den Karl Popper eingeführt hat in seinem Buch. Und Karl Popper hat sein ganzes Leben lang vor Machtansammlung gewarnt. Ich möchte vielleicht nur ein Zitat aus seinen Interviews vorlesen, weil mir das so wichtig erscheint. Er sagt: Das Wichtigste ist es, all jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir eine volle Gewalt gebt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemanden volle Gewalt über uns. Wir wollen, dass Gewalt auf ein Minimum reduziert wird, also politische Gewalt, nicht? Hm. Gewalt selbst ist ein Übel und wir können nicht ein Übel mit dem anderen austreiben. Und anders gesagt, die Grundidee der Demokratie ist es, Macht zu beschränken. Und das scheint mir so eine fundamentale Erkenntnis zu sein in einer offenen demokratischen Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, die ist verloren gegangen.
Hm. Total. Also ich kann Karl Popper da nur unmissverständlich zustimmen. Er hat absolut recht. Und ich glaube tatsächlich, ist die schon lange abhanden gekommen. Ich frage mich tatsächlich, wann so ein bisschen der Punkt war, an dem wir, ja, sag ich mal, vergessen haben, aufzustehen. Ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, ne? Also es ist irgendwie so ein bisschen unserer Wohlstandsgesellschaft, muss man dafür, sag ich mal, mit ins Gericht nehmen, ne? Also wir haben es uns schon bequem gemacht in unserer Demokratie, sag ich mal, in Anführungszeichen, und sind mittlerweile in Strukturen angekommen, indem es tatsächlich relativ unsexy geworden ist, gegen den Staat zu sein. Und das ist schon ganz schön absurd. Also ich sehe ja auch im Journalismus, dass diese Staatskritik, die ja eigentlich jeder Journalist sich irgendwie so auf die Fahnen schreiben sollte, irgendwie abhanden gekommen ist. Ja? Und man sich da tatsächlich eher wie so ein Bollwerk vor den Staat stellt, was, glaube ich, auch viele Kritiker vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk etc., aber auch von anderen guten und eigentlich gut etablierten Verlagen und Zeitungen sehen, ist, dass wir nicht mehr genau differenzieren zwischen den Interessen der Machthabenden. Und damit meine ich jetzt nicht nur Politiker, sondern da meine ich auch starke Lobbyinteressen. Da meine ich Interessen tatsächlich, die nicht in dem Sinne des Volkes sind, wie wir es eigentlich in der Demokratie kennen. Also nicht im Interesse des Souveräns. Und da sind wir durch Angst, durch Bequemlichkeit, glaube ich, in so eine Weggabelung gekommen, in der es bedeutet, okay, ich kann jetzt hier einfach weiterlaufen und habe meine Scheuklappen an. Dann passiert mir nichts, glaube ich zumindest, denke ich. Man wird mir nicht blöd kommen. Oder ich gehe mal ein bisschen in die andere Richtung. Das meine ich jetzt auch gar nicht politisch oder so, also weder links oder rechts, sondern tatsächlich einfach eher so mal ein bisschen ins Kontra zu gehen. Aber dann werde ich schnell, ja, geframed oder in eine bestimmte Ecke geschoben. Ja, und da haben wir wieder dieses System aus sozialer Ächtung, aus ja bestimmten Strukturen, die wir in der Gesellschaft etabliert haben, die es einfach schwer macht, kritisch zu sein.
Ich würde gerne auf den Aspekt des Journalismus und vielleicht das, was sich im Journalismus verändert hat, ein bisschen später nochmal zurückkommen. Hm. Aber ich würde gerne eine vielleicht persönlichere Frage da einflechten. Persönlich insofern, als wir beide sind ja offensichtlich von unterschiedlichen Generationen. Also ich weiß nicht genau, wie alt du bist in den 20ern, denke ich mir nicht.
Nee, 30.
Und 30er, okay.
Ja.
Okay, gut. Ja. Trotzdem, also ich bin auf jeden Fall 20 Jahre älter, nicht? Und ich habe auch viel mit Studenten zu tun, die in ihren 20er sind. Und da ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe und die mich auch ein wenig irritiert ist, wenn ich eine Vorlesung mache, wo es zum Beispiel um Technikfolgen geht oder sowas. Was man sehr häufig dann auch von den Jungen hört, ist so etwas wie, ja, aber was kann da der Staat machen? Was können wir damit gesetzen? Und ich sage dann immer wieder provokant zurück, ist das Erste, was euch einfällt, was der Staat machen kann?
Mhm.
Sind wir in unserer Welt so sozialisiert worden, geradezu, ich nenne das was für ein Untertanenwesen, sind wir wie Untertanen sozialisiert worden, dass wir schon Angst haben, was zu machen, bevor wir nicht Papa fragen, darf ich das jetzt? Also, das ist doch eigentlich, also das ist keine Welt, die ich mir als wünschenswert vorstelle. Darum die Frage auch, wie siehst du das eben auch als jemand, der jünger ist als ich?
In meiner Generation, würde ich sagen, ist es noch mal ein bisschen anders als so ein bisschen die Jüngeren, die ich auch sehe. Da ist noch mal so ein anderer Thrive irgendwie, da kritisch mit Herrschaftsstrukturen umzugehen. Und das ist ja auch gesund. Das gehört ja irgendwie zum jugendlichen, stumm und drängerischen Sein, da irgendwie streng mit Autoritäten umzugehen. Tatsächlich sehe ich da so ein bisschen ein gemischtes Bild. Also ich glaube, dass wir so ein bisschen so eine Transition erleben, in der wir erkennen können, okay, da, wo wir früher mal die Annahme hätten, das wären Strukturen, die sich eigentlich gegen den Staat stellen, stellen sich jetzt irgendwie in so eine Hörigkeit ein. Ja, das haben wir in Corona gesehen, wo die eigentlich staatskritische Linke jetzt plötzlich irgendwie ja fast Werbung für die Corona-Maßnahmen gemacht hat damals. Und da muss ich schon sagen, hat sich so ein Zeitgeist verändert und auch transformiert, wo ich schon mich frage, okay, wo kommt diese Hörigkeit her? Ist es jetzt aus Angst vor Sanktionen? Ist es irgendwie aus Angst, sag ich mal, seinen Status zu verlieren? Oder ist es tatsächlich aus Überzeugung heraus? Also wenn ich mit Leuten rede, aus unterschiedlichsten Generationen, dann komme ich eigentlich immer wieder zum Punkt, dass die meisten sagen, ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Also ich habe eigentlich keinen Bock auf die Auseinandersetzung. Ich finde das auch scheiße, wie das jetzt hier gerade, Entschuldigung für die Sprache, aber wie das hier gerade so abgeht oder was jetzt passiert oder diese politische Entscheidung. Aber die meisten Leute haben schlussendlich eigentlich auch ja nicht das Durchhaltevermögen oder den Bock, sich dann da immer gegenzustellen. Ja,
Dürft ihr da vielleicht ein Zitat einbringen, weil man es gerade einfällt? Ich habe eine Studentin von mir, eine sehr kluge Studentin, mit der ich auch viel zusammengearbeitet habe, hat mir kürzlich als Reaktion zu einer meiner Podcast-Episoden gesagt oder geschrieben, ich kann jetzt nur für meine Generation sprechen, schreibt sie, ja. Aber wir sind es gewohnt, ständig in Krisen zu sein. Von der Finanzkrise 2009, Migrationskrise 2015, über die Klimakrise, dann war die Covid-Krise und jetzt gibt es die nächste Pensionskrise. Also ernster Lage klingt für mich einfach nur wie die nächste Krise. Sprich, sind die in so einer Krisenrhetorik sozialisiert worden, dass sie eigentlich quasi abgeschalten haben teilweise?
Ja, also ich glaube, das kann das schon ganz gut treffen, tatsächlich. Also ich glaube, wenn du manche Generationen sprichst, die sind tatsächlich von einer Krise in die andere gegangen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da so eine Resilienz entsteht oder so eine Abgestumpftheit. Ja, die, ja, so fast so ein bisschen so resignierend, so, ne? Also ich meine, man kann ja selber auch schon fast resignieren, wenn man sich überlegt, okay, irgendwie jetzt all die Jahre wieder haben wir eine neue Partei und neue Parteien, die im Bundestag sitzen und uns das Blaue vom Himmel versprechen. Und verändern tut sich irgendwie nicht so wirklich was. Ja, also ich glaube, dass das bei Älteren, aber auch bei Jüngeren tatsächlich gerade so simultan wahrscheinlich aus unterschiedlichen Beweggründen stattfindet. Ja, also dieses auf der Stelle treten, dieses, okay, irgendwie geht nichts voran, aber nichts verändert sich, irgendwie bleibt alles so, wie es ist oder wird vielleicht sogar noch schlimmer. Und gerade wenn man dann halt von einer Krise in die andere gegangen ist, glaube ich, ist es ja sehr entscheidend sozusagen, dass man da einfach auch so geprägt ist, ne? Und einfach so resigniert dann irgendwann.
Ich würde ganz gerne vielleicht dieses, was wir vorher aufgemacht haben, dieses Thema mit auch Zensur und DSA und so weiter, vielleicht noch abschließen anhand eines Themas oder eines Beispiels, weil man hört immer wieder, ja gut, das ist ja alles nicht so schlimm und das ist alles übertrieben. Aber du schreibst in deinem Buch ein Beispiel, was ich auch selber über die amerikanischen Journalisten verfolgt habe, das, was unter anderem Matt Taibbi als Censorship Industrial Complex bezeichnet hat. Also die Phrase geht vielleicht auf die Jüngeren darauf zurück. Da gab es den, wer war das, der Präsident, das weiß ich selber nicht mehr genau, wir hatten das vom Industrial, Military Industrial Complex geschrieben, nicht? Das war der
Eisenhower.
Eisenhower, danke, genau. Ja, Eisenhower, ja, ja. Nicht? Und da damals ging es in den 60er Jahren eben um die Verwicklung von Militär und Politik und so weiter, aber egal. Und dieses Censorship Industrial Complex spielt halt also semantisch auf das an. Und damit wird halt beschrieben, was halt sich so in den, ja, kannst du das vielleicht kurz sagen, was da passiert ist? Weil das doch für mich ein sehr gutes Beispiel ist, dass wir einfach nicht von Theorie sprechen.
Ja, ja, absolut. Also da muss man ganz klar, das Vorbild von Eisenhower war ja der Military Industrial Complex, den er damals besprochen hat. Ne, sozusagen ein Verband aus Militär, aber auch aus Medien und so weiter und so fort, die sozusagen als Interesse natürlich hatten, dass die Rüstungslobbys wachsen. Und deswegen war Krieg eigentlich immer etwas, was die Amerikaner, wir erinnern uns, eigentlich immer gern als Mittel genutzt haben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ne? Und auf Basis dieses Gedanken von Eisenhower hat sich, genau du richtig sagst, Matti Taibbi und Michael Schellenberger so das Label des Zensur Industrial Complex ausgedacht. Und was heißt ausgedacht? Eigentlich eine sehr treffende Bezeichnung gefunden. Und zwar beschreibt es nichts weiter als ein Geflecht aus staatlichen Stellen, privaten Faktencheckern, NGOs und großen Plattformen, die gemeinsam darüber entscheiden, welche Informationen zirkulieren dürfen. Also das funktioniert nicht über klassische Zensur, so wie ich das vorhin schon gesagt habe, sondern aus einer Mischung aus algorithmischer Sichtbarkeit, aus Labels, aus Compliance-Anordnungen, aus Deplatforming etc. Ja, also es sind Strukturen, die etabliert werden, wo man sich gegenseitig ja so ein bisschen benefitet, ja, also Vorteile erschafft, so der eine braucht den anderen. Ja, also Faktencheck-NGOs brauchen natürlich auch, dass Fakten gecheckt werden müssen in erster Linie überhaupt. Ne? Und Meta und andere Social-Media-Plattformen haben damals eben in großen Aufträgen, als dann der Bedarf irgendwie seit 2016 und Cambridge Analytica im Raum stand, sozusagen dann rigoros in so, ja, in so Faktencheckern investiert, also externe Dienstleister, die dann auf deren Plattform, sag ich mal, bestimmte Nachrichten und Informationen labeln und sagen, okay, das ist jetzt eventuell irreführend oder nicht. Plattformen konnten darauf reagieren, ja, also mit einem irreführenden Label wird ein bestimmter Post beispielsweise nur noch von einer ganz kleinen Gruppe oder vielleicht von gar keinem mehr gesehen. Das heißt, bestimmte Informationen zirkulieren dann gar nicht erst. Und das ist ein interessantes Geflecht, sage ich mal. Was wir hier auch erleben, ist, dass wir teilweise in der EU, das ist ja ein amerikanisches Modell, aber es ist eigentlich global überall zu sehen, ähnliche Strukturen haben. Das heißt, was wir erleben, ist, dass wir die EU beispielsweise sagt, okay, wir müssen härter gegen Desinformation vorgehen. Wie sieht dann die Bedrohung von Desinformation überhaupt aus? Da werden dann Gelder, das sind dann mehrere Millionen Beträge, an Universitäten ausgegeben, überall in Europa, die in Kooperation mit der EU stehen. Und da wird ganz klar gesagt, okay, könnt ihr mal Studien finden, also Studien führen, die zeigen, ob Desinformation eine Bedrohung sind oder nicht. Was dann folgt, und man kann sich die Studien auch auf den EU-Seiten angucken, das Forschungsdesign lässt zu wünschen übrig. Sie kommen aber meistens zu den gleichen Ergebnissen, und zwar Desinformation ist auf jeden Fall eine Bedrohung. Das heißt, was passiert ist, es entsteht sozusagen eine Nachfrage nach Strukturen, um dagegen vorzugehen. Ja, also es wird ein Problem generiert, und viele Medienkritiker sagen, dass gerade durch diese Besprechungen und durch diesen Fokus der EU und durch diese NGOs, die immer wieder sagen, es gibt Desinformation, gerade überhaupt erst dieses Medienmisstrauen entstanden ist, was ganz viele so als postfaktischem Zeitalter verordnen, dass man eben aufhört, irgendwie konventionellen Medien zu vertrauen, liegt nicht in etwa vielleicht nur daran, dass wir alternative Medien und das Internet haben, sondern auch daran, dass uns immer wieder gesagt wird, okay, nicht jeder Information kannst du trauen, das Internet ist voller Lügen. Und ja, auf Basis dieser Erkenntnisse, die dann in diesen Studien erzeugt werden, können sich dann natürlich neue NGOs bilden und sagen, okay, wir gehen dagegen proaktiv vor, wir werden dagegen politische Maßnahmen machen, die werden dann auch wiederum von der EU gefördert. Und so entsteht fast wie so eine eigene Schattenstruktur, die natürlich aber auch Unmengen an Geldern verschlingt und sich gegenseitig sozusagen am Leben hält, indem sie sich quasi also Legitimationen zuschieben. Also es ist ein sehr interessantes und sich immer weiter ausbildendes Geflecht an Organisationen.
Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. So eine zweite Sache, die ja in den USA auch passiert ist, meinem Verständnis nach, was Taibbi und Schellenberger auch beschrieben haben, ist, dass es ja quasi direkt Kanäle von Regierungsorganisationen in die Medien und in die sozialen Medien gab, wo fast meinem Verständnis nach auf Auftrag der Regierung oder jedenfalls regierungsnahe Stellen Dinge zensuriert wurden.
Genau, also man hat gesehen, dass es bestimmte Boards gab, glaube ich, das Hamilton 100 hieß es, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die sozusagen im russische Desinformation identifizieren wollten, die auch ganz klar von der US-Regierung in Auftrag gegeben worden ist. Und da stellte sich dann raus, dass diese riesige russische Einflussnahme, die man dann mit diesen Tools gefunden hat, im Nachgang gar nicht so krass war. Zumindest die Daten, die diese Boards dann gefunden haben, weil da stellte sich raus, dass ganz viele Accounts, die sie da gefleckt haben, das waren gar keine russischen Bots oder Trollfabrik-Accounts, sondern es waren ganz normale US-Amerikaner, die wirklich existiert haben und die einfach bestimmte Narrative geglaubt oder verbreitet haben. Das Gleiche kann man sich natürlich aber auch hierzulande da fragen, wenn wir mit NGOs hantieren, die mit staatlichen Mitteln finanziert werden, ja, also die durch den Staat finanziert werden, dann muss man sich natürlich immer die Frage stellen, inwiefern sind die denn ja wirklich unabhängig und unparteilich, je nachdem natürlich, mit welchen Parteien die dann auch vielleicht zu tun haben. Und da, glaube ich, ist eine Struktur, also man hat es ja eigentlich schon im Wort, NGO heißt dann Governmental Organization, aber viele sagen, man kann sie eigentlich einfach nur GOs nennen, weil sie ja eigentlich ganz oft eigentlich ohne den Staat gar nicht operieren könnten.
Und eigentlich könnte man das ja noch krasser formulieren und könnte sagen, ist das möglicherweise eine Umgehung von politischer Einflussnahme im Sinne von Regierungen zum Beispiel haben ja gewisse Einschränkungen, was sie in der Öffentlichkeit tun dürfen. Wenn ich das aber jetzt über den Umweg einer vermeintlichen NGO, die aber de facto eine GO ist, nicht eine von Steuergeldern finanzierte Organisation ist, wenn ich das durch in diese auslagere, erwecke ich den Eindruck von, oh, das ist die Zivilgesellschaft, aber de facto ist es eine staatliche Intervention.
Mm. Ja, ja, genau. Also genau das ist ja, was man erzeugen will. Also man schafft es, so den Eindruck zu erwecken, dass bestimmte Perspektiven aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Schlussendlich ist aber genau das Gegenteil der Fall. Ja, also es gibt ganz interessant, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, sind die Studien und Umfragen, die die EU regelmäßig macht. Ich glaube, das heißt so viel wie, was denkt Europa? Da werden Europäer sozusagen zu aktuellen Themen befragt. Das ist damals auch zur Chatkontrolle tatsächlich passiert. Und dann gab es so sexy Studien, die gesagt haben, 96% der Europäer wären für eine Chatkontrolle. Ja, und dann mit solchen Daten wird dann hausieren gegangen, um den Eindruck natürlich zu erwecken, okay, das sind Meinungen, die kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Wenn man sich diese Forschungsdesigns dann aber anschaut, merkt man relativ schnell, also erstmal sind die Befragten, also das ist sehr fragwürdig, wer da alles befragt wird, auf welche Art und Weise die befragt werden, wie die Daten erhoben werden. Und darüber hinaus sind es Organisationen, die natürlich im Interesse der EU operieren. Ja, also die kriegen da die Fördergelder her. Man kennt das aus dem Wissenschaftlichen, kennt man so ein bisschen den Begriff des Publication Bias. Ne? Mhm. Derjenige, der mir Fördergelder gibt und der Studien bei mir beauftragt, den würde ich natürlich gerne die Ergebnisse liefern, die er gerne hören will. Ja, das kennen wir auch von damals, als es etliche Studien darüber gab, dass Rauchen gesund war, ja, die dann natürlich auch von der Tabaklobby finanziert worden sind. Oder dass Cornflakes, also das gesündeste Frühstück ist, was es gibt, ja. Das ist eine Studie, die von Kellogg's in Auftrag gegeben worden ist. Ja, also man kann sich dann natürlich immer oder sollte sich immer die kritische Frage stellen, okay, wer steckt da eigentlich dahinter und was für eine Motivation haben die Akteure?
Cui bono, genau. Ja. Und um vielleicht ist das Thema, jetzt dieses Thema mit Meinungsfreiheit vielleicht ein bisschen abzurunden noch. Es werden ja auch gern Dinge in den Raum gestellt, die zwar gut klingen, die aber eben einer Nachfrage nicht standhalten. Du schreibst ja über den Begriff der Lüge. Also man kann ja die Frage stellen, darf in einer offenen Gesellschaft Lügen verboten sein, nicht? Und auch hier wiederum, wenn man das geschickt in die Diskussion einbringt und vielleicht die Zuhörer nicht so länger darüber nachdenken, dann kann natürlich eine erste Antwort sein, na sicherlich, Lügen ist nicht gut, nicht, wir wollen nicht, dass gelogen werden. Nicht? Aber du sagst, der Mensch hat ein Recht zu lügen. Ich würde sagen, das ist ein ganz fundamentales Menschenrecht. Kannst du das kurz erklären, warum das so ist?
Naja, also erstmal, das Recht zu lügen klingt, also vielleicht von außen stehend ein bisschen zynisch, ist aber ein Schutzmechanismus gegen Wahrheitsmonopole. In einer offenen Gesellschaft ist nicht die Lüge selbst das größte Risiko, sondern die Existenz einer Institution, die das ausschließliche Recht hat, Wahrheit zu definieren. Also die Geschichte hat auch gezeigt, dass solche Instanzen dazu neigen, die Definitionsmacht politisch zu nutzen. Und wer heute eigentlich Lügen verbieten will, schafft eigentlich morgen den Präzedenzfall für den Verbot unbequemer Wahrheiten. Schlussendlich kann man sich das auch so angucken, wie oft am Tag lügt man. Ja, es gibt da auch so etliche Studien, die das so ein bisschen zeigen. Das ist total interessant, weil Lügen gehört einfach zu unserem gesellschaftlichen Dasein dazu. Ja, wenn mich jemand fragt, wie sieht das T-Shirt bei mir aus und das ist ein guter Freund und ich habe irgendwie gemerkt, der hat nicht so eine gute Zeit, aber ne, dann werde ich den vielleicht jetzt auch nicht die volle Wahrheit an den Kopf hauen, sondern irgendwie geschickt den Ausweg wählen. Und das ist dann nicht immer eine Lüge. Ja? Da haben sich auch etliche Leute schon drüber gestritten, inwiefern ja eine Lüge vielleicht auch eine Methode ist, um Recht zu schaffen. Ja, ich glaube, da gibt es ein ganz interessantes Beispiel. Wenn man jetzt Immanuel Kant beispielsweise nimmt und den kategorischen Imperativ, laut denen wäre ja sozusagen die Maxime in der Gesellschaft, du willst keine Lüge in der Welt sehen, deswegen lügst du niemals. Ja, also das machen wir jetzt mal absolut. Und wenn wir uns dann mal ein paar verschiedene historische Beispiele ansehen, ja, beispielsweise in der NS-Zeit, wo vielleicht eine Familie, auch eine jüdische Familie, bei sich im Keller versteckt hat und dort die Gestapo klopft und fragt, habt ihr jemand bei euch im Keller? Ist es dann eine Lüge, wenn man sagt, nein? Ne? Also, das ist natürlich die Frage. So, und das sind ja,
eine,
so
Lüge, eine Lüge ist es natürlich. Die Frage ist, ja, ja, genau. Ethisch gerechtfertigt ist, nicht?
Das absolut, ist ja, 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 total. Ja. Und da muss man natürlich auch differenzieren. Und deswegen finde ich, es ist sehr schwierig, mit irgendwelchen Lügenverboten zu operieren und zu fragen, okay, wie weit können wir das Recht auf Lügen einschränken? Ich glaube, eine demokratische, offene Gesellschaft muss das absolut aushalten können, dass man auch Unwahrheiten sagt. Und ich finde, gerade das, ja, so, wenn jemand der Auffassung ist, die Erde ist eine Scheibe, sagen wir mal, oder es gibt die Religion der Pastafari, die an das riesige Spaghetti-Monster glaubt, ja. Es sind ja Absurditäten in unserem Leben, die uns überall begegnen, wo ich sagen kann, okay, jeder hat das Recht, an seine Lüge in Anführungszeichen zu glauben, weil für die Person ist das vielleicht gar keine Lüge, ja. Und da finde ich, bewegen wir uns ganz schnell wieder auf dem Weg hin, definieren zu wollen, was Wahrheit und Lüge ist. Und das ist, glaube ich, vor allem in unserer heutigen modernen pluralistischen Gesellschaft, wie wir sie eigentlich sind, sehr schwierig.
Ich glaube, was du am Anfang gesagt hast, ist das, was mir auch sehr am Herzen liegen würde, ist eben die Frage, was ist gesellschaftlich schlimmer? Jemand, der lügt, oder eine Instanz zu schaffen, der ich die Macht gebe, das vermeintlich zu entscheiden und die Folgen dieser Macht?
Hm. Total. Definitiv ist so eine Instanz wesentlich schlimmer. Ja, weil wir müssen ja nur hinschauen, wie sich Prozesse entwickeln. Und wenn wir dann mal Parteien haben oder Strukturen haben in unserer Gesellschaft, die wir vielleicht nicht cool finden und die plötzlich die Möglichkeit hat, solche Präzedenzfälle über Wahrheit und Lüge zu schaffen, dann sind wir ganz schnell auf dem Weg in so totalitäre Systeme und Strukturen, wie wir sie eigentlich vermeiden wollen.
Ich würde jetzt ganz gerne eine kleine Abschweifung machen, weil das ist eine Sache, über die ich länger nachgedacht habe. Du hast vorher auch den Begriff von Cambridge Analytica, den Begriff, also dieses Unternehmen genannt. Das ist vielleicht auch manchen nicht mehr so geläufig. Ich versuche das meiner Erinnerung nach zu rekonstruieren. Also Cambridge Analytica war, glaube ich, eine britische Firma und die haben sich sozusagen auf die Fahne geschrieben, sie wären in der Lage, im Prinzip Wahlen und solche Dinge zu manipulieren, indem sie oder zu beeinflussen, indem sie die öffentliche Meinung manipulieren, solche Dinge, nicht? Ich glaube, das war ungefähr das Versprechen, richtig?
Ja, genau.
Genau. Und jetzt, ich kann mich erinnern, wie diese ganze Sache aufgekommen ist, dann auch wie das bekannt geworden ist, war das so eine riesige Welle der Empörung von, um Gottes Willen, wie wir denn die Menschen beeinflussen können, manipulieren können und was da alles Schlimmes passiert ist. Und was ich mir dann gedacht habe, war, wie viel von diesen Behauptungen stimmt eigentlich? Hm. Also sind die Menschen wirklich so manipulierbar, wie das da dargestellt war? Und das erinnert mich, da gab es dann danach, und das war für mich so eine augenöffnende Sendung, da gab es in der Sternstunde Philosophie, heißt die, glaube ich, im Schweizer Fernsehen, gab es ein Interview dann mit der damaligen Managerin von Cambridge Analytica, die da sozusagen der Kreide gefressen hat und erklärt hat, ja, wie böse das alles war, was sie gemacht haben, sondern dort unter dem, sag ich mal, vermeintlich dort war, um das alles aufzudecken. Mhm. Und der Moderator, der zwar ein guter Philosoph ist, aber meiner Meinung nach aufgrund seiner mangelnden technischen Kompetenz dem völlig hineingefallen ist. Und ich hatte damals das Gefühl, die macht ja nichts anderes als brutale Eigenwerbung, indem sie im Nachhinein sagt, oh, wir waren so erfolgreich, wir haben das alles gemacht. Mhm. Und natürlich war das ganz furchtbar, aber zwischen den Zeilen, Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich kann das, liebe Freundin, wer mich anheuern möchte, kann das, nicht? Also meine Frage ist, wie viel von dem ist nicht in Wahrheit Selbstüberhöhung?
Ich glaube tatsächlich sehr viel. Und zwar muss man sich natürlich da überhaupt mal angucken, wer sind denn die Kunden von dieser Cambridge Analytica, haben ja auf Social-Media-Plattformen operiert, um Wahlen zu beeinflussen. Und wenn man sich fragt, okay, wer sind denn die Kunden von Social-Media-Plattformen? Ja, dann sind das Leute, die dort Werbung schalten. Das ist eigentlich mit einer der Haupteinnahmequellen, mit denen solche Social-Media-Plattformen Revenue generieren. Und was für ein besseres Statement an die Wirksamkeit meiner Werbung kann ich als Plattform, auch als Plattform wohlgemerkt, nach außen strahlen, wenn ich sage, bei uns ist es möglich, Wahlen zu beeinflussen. Ja, also der Traum eines jeden Autokraten, eines jeden Diktators, eines jeden Machthabers wird
und jedes Unternehmen, das Werbung schalten möchte,
genau, mit dem Geld. Genau, weil die sehen, okay, wenn die da Wahlen beeinflussen können, dann schaffen wir es auch, dass dieses Produkt an Mann kommt.
Ne? Das mehr heißt, Cola getrunken wird, genau.
Ja. Genau, das heißt, wir schaffen, also es wird sozusagen, das kommt denen total zugute, ja. Es kam den Social-Media-Plattformen, kommt dieses ganze, der ganze Desinformation-Hype, kommt denen natürlich total zugute. Weil eben genau damit dieses Narrativ geschürt wird, okay, schau mal, das ist echt so einflussreich, du kannst da plötzlich, du bist eigentlich Liberale, du bist Demokrat, aber nachdem du 10 Minuten auf Social Media warst, wählst du Donald Trump. Und das ist tatsächlich nicht so, ja. Es gibt auch etliche Studien, die gezeigt haben, dass eben auch auf verschiedenste Formen der Wahlbeeinflussung Menschen eigentlich nur sehr zurückhaltend reagieren. Die sind sehr gefestigt in ihrer politischen Meinung. Die wählen vielleicht temporär bei temporären Entscheidungen oder kleineren Entscheidungen etwas anders, wenn sie, sag ich mal, exorbitant von bestimmten Inhalten bombardiert werden. Aber die grundsätzliche Einstellung der Menschen lässt sich da eigentlich nicht wirklich verändern. Und das haben viele Studien gezeigt, dass die Leute im Kern dann trotzdem das wählen, was sie eigentlich auch aus tiefster Überzeugung her wählen. Weil Menschen sind nämlich keine binären Zahlen, die sind keine Computerprogramme, die sich ein bisschen algorithmischer Finesse irgendwie in eine bestimmte Richtung lenken lassen. Das hat man sich ja früher schon immer gewünscht, ja. Als irgendwie das Radio entstanden ist, als das Fernsehen entstanden ist, man hatte immer die Annahme gehabt, wir schaffen es, hier Strukturen zu etablieren, die es ermöglichen, dass wir die Massen lenken können. Und ich glaube, da ist zum Teil auch auf jeden Fall was dran, aber auf einer anderen Art und Weise. Und das findet eher auf einer kulturellen Metaebene statt, die wir heute auch schon etwas angeschnitten haben. Ja? Und ich glaube, dass wir uns da ein bisschen von verabschieden müssen, dass wir jetzt hier in so einer Struktur kommen, die es ermöglicht, ja, Leute, sag ich mal, an die andere Ende der Wahlurne zu bringen. Ja.
Für mich schwingt auch sowas Paternalistisches mit, nicht? Ich bin der gebildete Akademiker, der gehört der Elite an, im Journalismus oder in der Politik oder wo auch immer. Und um mich herum sind die ganzen Doofen. Und wenn ich die Doofen nicht davor bewahre, dass sie da mit Desinformation gefüttert werden, dann treffen sie lauter falsche Entscheidungen. Falsche Entscheidungen natürlich, Fußnote, falsche Entscheidung ist all das, was ich nicht für richtig halte.
Ja. Ja, genau. Es wird so ein bisschen so getan, als wäre man der Heilsbringer. So. Und ich glaube, da steckt absolut eine Gefahr drin, weil uns quasi, man kann es ein bisschen als so das Schlangenelixier, ja, was verkauft wird. Es wird quasi ein Problem erschaffen, was es so in dem Ausmaß gar nicht gibt, ja, weil auch gemessen wurde, dass die Exposition von beispielsweise Desinformation bei vielen Leuten auf der Plattform und auf ihren Social Media Feeds sehr gering war. Ja, also ich glaube, 99% von Desinformationen landen bei 1% der aktiven Social Media Nutzer. Und das sind dann meistens Leute, die sowieso schon alternative Medien konsumieren und eher dafür empfänglich sind. Das heißt, diese Exposition ist gar nicht so groß, wie uns eigentlich verkauft wird. Und doch wird es medial, so im Sinne eines Barbra Streisand-Effekts, irgendwie so aufgepusht und aufgeblasen, dass der Staat dann mit Regulationen und verschiedenen Gesetzen um die Ecke kommen kann und sagen kann, hier, ich hab doch das Elixier, was euch schützt vor Manipulationen, weil ihr seid doch eigentlich alles nur Schafe, die im Endeffekt der Meinung von irgendwelchen Propagandisten aus Russland folgen oder aus dem Iran. Ne? Aber wir haben die richtige Wahrheit und wir bringen sie euch auf dem Silbertablett und ich glaube, das ist viel, viel Schall und Rauch. So, und da muss man auf jeden Fall in einer demokratischen Gesellschaft immer, ja, sag ich mal, genauer hinhören und schauen, okay, wir hier im Westen haben die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen, wir sind einfach nur eine andere Perspektive auf die Welt. Und da, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen von verabschieden, dass vor allem der Staat dann kommt und uns irgendwie, ja, da schützen kann.
Ich würde gerne vielleicht zum Abschluss doch noch ein Thema aufgreifen, nämlich das Thema Medien und auch wie sie die Medien über die Zeit verändert haben. Und ob sie sich verändert haben vielleicht. Ich lasse die Frage mal, stelle sie mal offen. Und Dein Vater war ja Frank Schirmacher und der war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen, unter anderem, und hat auch zahlreiche Bücher geschrieben, von denen ich auch viele gelesen habe. Und für mich war Frank Schirmacher damals einer der, ich habe die deutsche Sache nicht so sehr verfolgt damals, aber für mich war er einer der überzeugendsten deutschen Journalisten und auch jemand, wo ich immer das Gefühl hatte, der ist von Argumenten beeinflussbar im Sinne von, der hört sich um und wenn die Argumente anders sind, dann, ja, sozusagen, dann, ja, dann beugt er sich quasi auch neuen Daten, neuen Argumenten, was man heute beim Journalismus meiner Meinung nach oft nicht mehr hat. Und ich habe hier schon ein Gefühl, dass wir eine Änderung erlebt haben. Ich würde ganz gerne zwei Zitate herausgreifen, die mir zufällig, eines ist mir heute untergekommen, das andere habe ich schon länger dann, nämlich von einem der früheren, ich glaube, ZDF-Journalisten, Hans-Joachim Friedrichs, ist das Zitat überliefert: Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Okay, also diese Idee, ich berichte, wer hat es gesagt, berichten, was ist oder so irgendwie, nicht? Und nicht hier einen Aktivismus draus machen. Und dann aber ist mir untergekommen, heute wieder zufällig, und darum möchte ich das kurz bringen, ich weiß nicht, ob du Catherine Maher kennst, die war CEO von NPR, also NPR ist einer der Medienunternehmen in den USA, die man vielleicht am ehesten mit den Öffentlich-Rechtlichen in Europa vergleichen kann, die auch staatliche Subventionen bekommen. Und die sagt in einem TED-Talk, ich zitiere jetzt, die Leute, die diese Artikel schreiben, da redet es jetzt von Wikipedia, konzentrieren sich nicht auf die Wahrheit, sie konzentrieren sich auf etwas anderes. Was ist das Beste, was wir jetzt wissen können? Und dann geht's weiter, dass der entscheidende Punkt ist. Vielleicht ist bei unseren schwierigsten Meinungsverschiedenheiten nicht der richtige Ausgangspunkt, die Wahrheit zu suchen und andere von der Wahrheit zu überzeugen. Dann geht's weiter. Ich denke, unsere Ehrfurcht vor der Wahrheit ist vielleicht ein wenig zu einer Ablenkung geworden, die uns daran hindert, Konsens zu finden und wichtige Dinge zu erledigen. Also mit anderen Worten, es ist offenbar gar nicht mehr die Aufgabe von Medien, Wahrheit zu suchen, dass man sie nicht findet, ist was anderes, aber gar nicht mal die Aufgabe, Wahrheit zu suchen, sondern es geht um Konsens, es geht darum, dass wir irgendwie was weiterbringen. Also, hat sich da was verändert in den Medien in den letzten, sag ich mal, 20 Jahren?
Ja, also ich würde schon sagen, definitiv. Das können wir ja einfach schon daran festmachen, dass sich mittlerweile die Feuilletons, die wir so beispielsweise im deutschsprachigen Raum haben, also oftmals sehr gleich lesen. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an früher, wo es tatsächlich so eine gesunde Streit- und Debattenkultur um alle möglichen Ideen und Werte und Grundsätze gab und da auch nicht davon gescheut wurde, mal wirklich auch sehr kontroverse Themen in den Mittelpunkt zu stellen und zu fragen, okay, was ist denn daran dran? Auch wenn das vielleicht nicht der Mehrheitsmeinung entsprochen hat. Und ich glaube, dass sich heutzutage da insofern was verändert hat, indem wir tatsächlich immer weiter beobachten können, dass, ja, tatsächlich, wie du schon sagst, ne, so eine Konsensfrage, also okay, wo schaffen wir es, tatsächlich irgendwie so einen Mittelpunkt zwischen Wahrheit zu finden, wo wir uns alle ein bisschen drauf einigen können, aber so eine richtige Reibung, habe ich das Gefühl, findet gar nicht mehr statt. Also da muss ich schon sagen, früher war das schon noch ein bisschen anders, wenn ich mich recht entsinne. Das sehen wir auch im Bundestag, da ist ja auch eigentlich eine Konsenskultur schon seit Jahrzehnten irgendwie am Fahren und da frage ich mich schon, warum sind wir da jetzt gerade, wo wir sind und wie kommen wir da auch wieder raus?
Und das Ganze nimmt ja zum Teil auch absurde Züge an aus meiner Sicht, weil du hast ja vorher auch das Fact-Checking erwähnt. Und ich meine, in meinem Buch schreibe ich das auch als Beispiel, eigentlich die BBC zum Beispiel hat vor, weiß nicht, ein paar Jahren Fact-Checker eingeführt. Und mal davon abgesehen, dass die erste, die das geleitet hat, sofort dadurch aufgefallen ist, dass sie ihren Lebenslauf gefälscht hatte, aber das lassen wir mal beiseite. Ich verstehe überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Was hat die BBC gemacht, bevor sie den Fact-Checker eingeführt hat?
Ja.
Welches Signal sende ich damit? Ich meine, sage ich damit, ja, wir haben vorher Journalismus gemacht, aber wir haben nie Fakten geprüft? Oder was? Also ich hab meinem Freund gescherzt, ich habe gesagt, das ist so ähnlich, wenn das Allgemeine Krankenhaus in Wien jetzt heute eine Pressekonferenz einrichtet und sagt, wir machen ab nächsten Jahr was völlig Neues, wir stellen Ärzte ein. Oder sehe ich das falsch?
Nee, absolut, absolut. Also das habe ich mich auch immer gefragt, warum brauchen wir Fact-Checker, wenn es doch eigentlich Journalisten gibt, die diese Arbeit machen. Und ich glaube,
ist eigentlich der Kernprozess des Journalisten.
Ja, genau. Das ist das Absurde.
Das ist
ja
kein Hobby, das ist der Kernprozess eigentlich, oder?
Ja, absolut, absolut. Ich habe mich das auch immer wieder gefragt, wieso brauchen wir den? Und vor allem, wer checkt, Fact-checkt denn die Faktenchecker? Also Wir sind ja dann hier in einem Infinity-Loop irgendwie gefangen, weil wir immer auch noch eine Kontrollinstanz der Kontrollinstanz der Kontrollinstanz brauchen. Ja, und da muss man schon sagen, das fühlt sich ja ab absurdum. Also es ist an sich, glaube ich, hat sich so der Journalismus, wie wir ihn kennen, stark entkernt. Seine Grundwerte, wie wir sie mal kannten, sind teilweise abhanden gekommen. Ja, und das liegt halt auch daran, dass wir in einem Momentum leben, ja, in denen sich auch dieses gesamte Medien- und Verlagswesen transformiert, ja. Also die Informationsgesellschaft hat sich horizontalisiert, demokratisiert, auch gerade durch das Internet sind Informationen auf eine ganz andere Art und Weise einsehbar und nutzbar. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall aufhorchen lässt, ja, dass wir plötzlich in Konkurrenz stehen, also eine Zeitung steht plötzlich in Konkurrenz mit einem YouTuber oder mit einem Twitter-Nutzer, der vielleicht eine viel höhere Auflage hat als sozusagen die Zeitung selbst. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wie können wir denn den Markt jetzt hier weiter dominieren, indem wir halt eben sowas wie Fact-Checking einführen? Also es ist meistens oft auch ein ökonomischer Grundgedanke, auf den das fußt. Das ist ein
guter Punkt, beziehungsweise wenn ich den Markt nicht durch Qualität beeinflussen kann, dann kann ich vielleicht die Konkurrenten verbieten lassen.
Ja, genau.
Da gab es ein lustiges Event, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wer das war, aber ich glaube, das war der Economist oder sowas. Es war eine britische Zeitschrift und die haben irgendwie etwas geschrieben über einen großen YouTuber oder sowas und haben dann irgendwie gesagt, so in ihrer Großmütigkeit, ja, also wir laden, weil es dann auch ein bisschen Widerstand dagegen gab, in der Großmütigkeit, ja, wir laden ja den XY, ich habe vergessen, wer das war, ja gerne auch zu uns ein, dann kann er in einem Interview da eine Stellungnahme geben und der hat aus seinem YouTube-Kanal gesagt, Economist, wer? Ich habe 10-mal so viele Zuhörer, warum soll ich zum Economist gehen? Ja, oder was immer das war. Ja. Also ich glaube, manche haben einfach noch nicht begriffen, wo der Zug hingefahren ist.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, die trauern da so ein bisschen hinterher, versuchen dann strukturell da irgendwie ähnliche Formate aufzureißen, sehen aber gar nicht, dass wir in der Gesellschaft sind. Und da weiß ich und erinnere mich gut, dass mein Vater mir früher immer wieder gesagt hat, du, ey, so lange wird es die FAZ nicht mehr geben. Der war sich felsenfest davon überzeugt, dass auch vor allem durch diese digitale Transformation das Internet schlussendlich in Anführungszeichen gewinnen wird. Ja, und dieses konventionelle, konservative Blatt, was wir noch in den Händen halten, sowieso nicht mehr existieren wird. Aber auch der Einfluss sich extrem verringern wird und dann eben Konkurrenzprodukte an den Start kommen, die auf eine ganz andere Weise operieren. Ja, also ich glaube auch das System Paywall wird sich langfristig nicht durchsetzen. Warum muss ich für eine Information in dem einen Blatt zahlen, wenn mir ein anderes Blatt die gleiche Information, sag ich mal, kostenfrei zur Verfügung stellt? Da müssen ganz neue Anreize geschaffen werden und da muss neu überlegt werden, okay, wie schaffen wir es, dieses System, ja, schlussendlich neuen Inhalten zu füllen, die Leser dann auch wirklich lesen wollen.
Damit vielleicht zum Abschluss die Frage an dich, bist du optimistisch eigentlich, was die nächsten Jahre betrifft, jetzt in dieser konkreten Sache, dass wir die Meinungsfreiheit erhalten können, dass wir auch irgendwie wieder in eine mediale Landschaft kommen, wo so die Leute auch einigermaßen gut informiert sind? Bist du da eher optimistisch oder bist du da eher pessimistisch? Und oder vielleicht auch ergänzend mit der Frage, was können denn Zuhörer tun auch, um hier die Situation zu verbessern? Nur vielleicht ein Hinweis, du bist ja, glaube ich, auch bei Free Speech Aid dabei, das ist ja eine NGO, die sich auch darum kümmert. Also was ist das so dein Abschlussgedanke zu diesem Themenbereich?
Also ich glaube, tatsächlich, genau, du hast es richtig gesagt, wir haben Free Speech Aid gegründet, um eben gegen diese Verrohrung und diese Erosion, die wir erleben im Kontext der Meinungsfreiheit, ein bisschen gegenzusteuern. Also ich bin jetzt nicht gerade optimistisch, um ehrlich zu sein. Also ich finde, die Strukturen, die etabliert werden auf EU-Ebene, die global etabliert werden, um auch Social-Media-Plattformen weitestgehend zu regulieren, fußen auf Strukturen, wogegen jetzt ein Einzelner nicht viel gegen tun kann. Und auch Organisationen und Menschenrechtsorganisationen und Netzaktivisten, glaube ich, am Ende am kürzeren Hebel stecken. Deswegen, ich bin nicht ganz pessimistisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, dass wir auch gerade so ein bisschen so einen Shift erleben. Das Thema Meinungsfreiheit kommt zurück, sage ich mal, in die Feuilletons, zum Teil zumindest. Es wird darüber geredet. In der Politik vermisst man es komplett. Ich glaube, abgesehen, und da frage ich mich bis heute, die politischen Ränder thematisieren das, so sage ich mal, aber die konservativen Parteien, wie man sie kennt, reden darüber leider gar nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen das zurück in den Fokus bringen, was es überhaupt bedeutet, in einer Demokratie zu leben, was das überhaupt bedeutet, dass wir Meinungsfreiheit haben, Ja, weil noch haben wir sie und sie ist aber auch ein Instrument, das geschützt werden muss und das beschützt werden muss und für die wir uns eigentlich jeden Tag wieder einsetzen. Deswegen würde ich jedem raten, der das Gefühl hat, ich kann irgendwie nicht mehr das sagen, was ich mal dachte oder irgendwie fühle ich mich da eingeschränkt oder da eingeschränkt, grundsätzlich zu überlegen, okay, warum ist das gerade so? Und vielleicht auch den Mut zu haben, die Sachen trotzdem zu sagen, auch wenn sie unbequem sind.
Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort und auch der Satz, das Thema Meinungsfreiheit kommt zurück. Ich hoffe, dass das so ist und ich denke wirklich, wie du gesagt hast, die Menschen müssen wieder lernen zu verstehen, was es bedeutet, in einer Demokratie zu leben und wie schnell das verloren gehen kann. Oder auch vielleicht auch danke an dein Buch und auch deine Aktivität. Und ich glaube, damit, ja, nehmen wir wieder mal diesen Hoffnungsschimmer mit, dass die freie Meinungsäußerung wieder stärker ins Zentrum unserer Gesellschaft rückt.
Ja, das hoffe ich auch.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch für die Einladung.